Ich hatte euch ja angekündigt, das Thema, und ich hoffe und bete, dass der Herr uns hilft, dass wir das gut verstehen, weil das eine ganz wichtige Botschaft für jeden Menschen auf dieser Erde ist. Ist vielleicht eine der wichtigsten Botschaften, die man halten kann, weil es um die Ewigkeit geht. Ein Blick ins Jenseits. Wo sind die Verstorbenen? Und spätestens wenn wir Christen werden und auf das Kreuz blicken, das Kreuz und das Christentum und Jesus selbst gibt uns die Antwort. Und wir dürfen als Christen diesen Blick haben. Durch das Kreuz haben wir eine ganz andere Perspektive. Und wenn man jetzt Menschen fragt, ja, was passiert denn mit den Verstorbenen, wo sind die jetzt? Da gibt es natürlich viele Antworten und ich werde nachher nochmal darauf kommen, dass es leider auch viele falsche Quellen gibt, dass Leute sogar in den Spiritismus reinfallen, um das zu erfahren, wo die Verstorbenen sind. Da werde ich nachher zu etwas sagen. Jetzt ist etwas ganz Wichtiges. Im Hebräischen ist das Wort für Totenreich Sheol. Und damals im Alten Testament, bis Jesus kam, war das so, dass Errettete und Verlorene zusammen waren. Wir werden nachher merken, das ist jetzt anders. Früher war das so, dass sie an einem Ort im Totenreich waren, Verlorene und Gerettete. Und es war ein sogenannter schlafender Zustand. Wir lesen in Hiob 7,9, die Wolke schwindet und vergeht, so steigt, wer in den Sheol hinabfährt, nicht wieder herauf. Wir hatten damals noch eine ganz andere Perspektive. Hiob 14,12, so legt sich auch der Mensch nieder und steht nicht wieder auf. Bis die Himmel nicht mehr sind, regen sie sich nicht und werden nicht auferweckt aus ihrem Schlaf. Hier haben wir das auch wieder, ja? Dieser schlafende Zustand. Psalm 6, Vers 6, denn bei den Verstorbenen gibt es kein Gedenken mehr an dich. Wer sollte dich im Totenreich noch preisen? Es war dort keine Kommunikation, kein Gespräch, nichts. Ein schlafender Zustand. Prediger 9, Vers 10, alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. Denn es gibt weder Tun, noch Berechnung, noch Kenntnis, noch Weisheit im Sheol, in den du gehst. Und Jesaja 38, Vers 18, denn in der Unterwelt dankt dir niemand. Kein Toter preist dich mit Liedern. Die Leichen in den Gräbern hoffen nicht mehr auf deine Treue. Und die letzte Bibelstelle, das war die Bibelstelle, nachdem Saul zu dieser Wahrsagerin nach Endor gegangen ist und sie hat den Samuel herausgerufen. Und da steht, und Samuel sprach zu Saul in 1. Samuel 28, 15, warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufkommen lässt? Ja, es war auch dort so ein dämmernder Zustand. Und hier sehen wir etwas Wichtiges, diese Zeichnung, die zeigt uns das. Jesus Christus bringt eine völlig neue Sicht über die zwei Zustände nach dem Tod. Ja, Jesus Christus spaltet das Totenreich. Und wir werden nachher auch hören, dass es jetzt zwei Bereiche gibt, nämlich einmal Abrahams Schoß, das ist im Judentum eine Sprache für das Paradies. Für die Juden war es so, das Größte, was es war in der Gegenwart Gottes, haben sie immer gesagt, in Abrahams Schoß. Deswegen hat der Lukas das auch so verwendet. Und das ist das Paradies. Wir haben eben ein Lied gesungen. Ja? Und dann gibt es einen zweiten Teil. Und da sagt die Bibel, das ist das sogenannte Gefängnis. Und dazu werden wir nachher noch etwas hören. Ich werde das Stück für Stück euch zeigen. Also, Sheol wird im Neuen Testament zum zweigeteilten Hades. Hades ist das griechische Wort für Totenreich, im Hebräischen Sheol. Und Hades ist plötzlich jetzt eine ganz andere Situation eingetreten, seitdem Jesus war. Und die Leute sind jetzt bei einem vollen Bewusstsein. Es gibt manche Richtungen, auch Sekten, die lehren, dass die Toten einen Seelenschlaf haben. Zum Beispiel lernen das auch die Adventisten. Und das stimmt nicht. Ich werde euch nachher zeigen von der Bibel, was die Bibel mit Auferweckung meint. Denn auferwecken kann ich ja nur etwas, was nicht mehr da ist und tot ist. Ja? Und deswegen meinen einige, was in der Bibel steht, er wird die Toten auferwecken. Ja, wenn sie auferwecken, dann schlafen sie oder sind zumindest tot oder wie auch immer. Das stimmt nicht. Ich werde euch das nachher zeigen, was die Bibel damit meint. Hier ist es so, ihr müsst wissen, kein Mensch ist jetzt im Himmel und kein Mensch ist jetzt in der Hölle. Die Gläubigen gehen in das Vorzimmer zum Himmel, das ist das Paradies. Wir werden nachher zeigen, die haben jetzt schon völlige Gemeinschaft mit Jesus und wissen, dass sie errettet sind. Und die Ungläubigen sind im sogenannten Wartezimmer der Hölle im Gefängnis. Die wissen aber auch jetzt schon, dass sie für ewig verloren sind. Die haben keine Hoffnung mehr. Das werde ich uns vom Wort beweisen. Ich möchte als erstes diesen fürchterlichen Ort, das Vorzimmer zur Hölle, die Bibel sagt eben halt Gefängnis, Wartezimmer zur Hölle, nur Verlorene. Da ist kein Gläubiger natürlich dabei. Wenn wir im Lukas-Evangelium lesen, in Kapitel 16, das Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus, dann steht in Vers 24 und 25, da rief er mit lauter Stimme, dieser Mann, der im Gefängnis war. Also hier sehen wir einen völlig anderen Zustand. Er rief, reden. Das gab es davor nicht, ich habe es gesagt, ja, haben wir gelesen, geschlafen, da hat keiner gesprochen. Er schrie, Vater Abraham. Ist auch interessant, dass er nach dem Tode erkennt. Er hat nicht geschlafen, er hat sofort gewusst, das ist Abraham. Interessant ist, dass in diesem ganzen Gleichnis, was auch nicht irgendwie so ein Metapher ist, also nur ein Bild, sondern es war wirklich ein Geschehnis, interessant ist, dass wir merken, dass dieser Mann Not leidet. Erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Qualen in dieser Feuerglut. Also alles andere als nicht beim Bewusstsein. Der Mann hat gemerkt, dass er leidet, er hat Qualen, er leidet fürchterlich und er würde alles geben für nur einen Tropfen Wasser. Ja. Also das ist schon ein Ort, der grausam ist. Und in Vers 25, aber Abraham antwortete, mein Sohn, denke daran, dass du dein Gutes während deines Erdenlebens empfangen hast und Lazarus gleicherweise das Üble. Jetzt aber wird er hier getröstet. Das ist ein ganz anderer Zustand, ja. Er wird hier getröstet und du musst Qualen leiden. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und wir dürfen wissen, dass unsere Verstorbenen, auch die wir jetzt hergeben mussten, Bibi Falchen, Gaku Feigeli, die dürfen jetzt in den Trost, in der Gegenwart des Herrn Jesus sein. Das ist etwas ganz Kostbares. Wisst ihr, was auch wichtig ist? Der Reiche, ihr könnt das lesen, könnt das nachlesen in Lukas 16, 19 bis 31. Der Reiche hat in diesem ganzen Text nicht mehr nach seiner Errettung gefragt. Er wollte anderes noch, er wollte, dass seine Brüder zum Glauben kommen. Aber er wusste, für ihn ist der Zug abgefahren. An keiner Stelle in Lukas 16 erwähnt er mit einem Wort, und übrigens, Abraham, kannst du nicht noch für mich ein Wort einlegen? Oder ich bin doch auch damals in die Kirche gegangen. Ich habe ab und zu auch mal vielleicht die Bibel gelesen. An keiner Stelle. Wenn wir hier die Augen zumachen, ist alles vorbei mit Entscheidung. Wir haben keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu entscheiden. Die Entscheidung, wo du eines Tages dein Leben zubringst, die musst du hier treffen. Nach dem Tod ist vorbei, sagt die Bibel in Hebräer. Nach dem Tod das Gericht. Dann lesen wir 1. Petrus 3, Vers 19. In der Kraft dieses Geistes ging er auch zu den Geistern im Gefängnis und verkündigte ihnen seinen Sieg. Wir wissen das, dass auch Jesus schon durch Noah, das sagt der Petrusbrief, durch diesen Prediger der Gerechtigkeit, da hat der Geist Jesus schon gewirkt durch Noah. Und diese Menschen, die damals die Botschaft ablehnten, die mussten dann, Jesus hatte den Sieg bekannt gemacht, selbst bis in den Totenreich, wussten sie, jetzt ist der Sieg Jesu da. Die wissen, was los ist. Ja? Und in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 dort steht, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Das ist eines der schlimmsten Wörter in der Bibel. Wisst ihr, wenn wir keine Hoffnung mehr haben, egal wie verrückt unser Leben ist, aber irgendwie haben wir immer noch so eine Hoffnung. Selbst einer, der lebenslang im Gefängnis ist, der hofft noch auf irgendwas. Ich weiß nicht, auf was er hofft, aber der hofft auf irgendwas. Aber hier steht keine Hoffnung mehr. Die übrigen der Entschlafenen, die verloren sind, die haben keine Hoffnung mehr. Das ist eins der schlimmsten Sätze, die es gibt in der Bibel. Und deswegen tun mir Menschen so leid, die unversöhnt, ohne Bekehrung, ohne ihr Leben in Jesu Christi Hände gegeben zu haben, die in die Ewigkeit gehen. Sie sind für immer verloren. Und deswegen ist es für uns als Christen so wichtig, dass wir die Botschaft den Menschen bringen, mit allem, was wir haben. Die Bibel geht dann so weit, dass sie sagt, in Lukas 16, 26, und zu alledem, sagt Abraham, ist zwischen uns eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können und man auch von dort nicht zu uns herüberkommen kann. Geht nicht mehr, ist vorbei. Es gibt nur diese beiden. Wenn du Jesus hast und dich bekehrt hast und deine letzte Sekunde kommt, dann gehst du ab ins Paradies. Und wenn du Jesus nicht hast, dann gehst du ins Vorzimmer der Hölle, ins Gefängnis. Und später wissen wir, wenn das Endgericht kommt in Offenbarung 20, dann neue Himmel, neue Erde und dann gibt es die ersten Bewohner der Hölle. Und dann kommen alle mit den Satan selbst und seine Diener in die Hölle. Und wir dürfen auf einer neuen Erde, auf einem neuen Himmel mit Jesus Christus leben für Zeit und Ewigkeit. Aber danach, hier ist es vorbei. Da kann man auch nicht irgendwie tricksen. Und natürlich interessiert uns das als Gläubige, weil ich bin Gott so dankbar, dass ich weiß, dass unsere beiden geliebten Menschen jetzt nämlich genau dort sind. Ja? Die sind genau dort, nämlich im Paradies, im Wartezimmer zum Himmel. Und da sind nur Errettete. Die haben auch keine Angst mehr. Oh, hoffentlich komme ich jetzt an oder so. Nein, die freuen sich jetzt schon. Ja? In Lukas 23, 43, da antwortete ihm Jesus, dieser Schächer, der am Kreuz zu Jesus sprach. Und was sagt Jesus? Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Noch heute. Nicht erst nächstes Jahr oder so. Nein. Und wisst ihr, was auch interessant ist? Wer ist zuerst gestorben, der Schächer oder Jesus? Ist eine gute Frage, ja? Ganz klar, Jesus. Denn in der Gegenwart des Herrn Jesus, kannst du mal deine Bibel lesen, ist nie ein Mensch gestorben. Kannst du mal machen. Lies mal die ganzen Evangelien. Und deswegen waren die so verwundert. Wieso, der Jesus ist schon tot, die anderen sind noch nicht tot? Das ging nicht. In der Gegenwart des Herrn Jesus, mach mal darum die Bibelarbeit, ist nie ein Mensch gestorben. Und das ist unsere Garantie, wenn wir bei ihm sind, erlöst, da kommt der Tod nie mehr ran. Sieh mal, und der Schächer, als er seinen letzten Atemzug macht, da hat Jesus gesagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Der hat ihn persönlich abgeholt. Und ich weiß von einigen Gläubigen, ich durfte ja auch schon einige begleiten im Sterben, die haben das auch erlebt. Dass sie gespürt haben und gemerkt haben, jetzt kommt er. Vom Tode gezeichnet und plötzlich hat man gemerkt, ich habe eine Situation auch gehabt, wo plötzlich jemand auch ganz schwer an Lungenkrebs, schwer durch musste auch, ja. Aber dann kam Jesus, ne? Und ich sage euch, ich hätte euch so gern dabei gehabt. Ja? In dem Moment war eine Herrlichkeit in diesem Raum. Also ich bin jetzt kein Dramatiker oder so, ne? Ihr wisst, wie ich stehe, ich bin ein nüchterner Mann, aber da stand eine Frau, die hat da den Boden gemacht vom Krankenhaus, eine muslimische Frau. Und die stand wie angewurzelt, wie eine Salzsäule und guckte. Und sie sagte, was ist das? Ich sage, was meinen Sie, was ist das? Meine Tante geht jetzt nach Hause zu mir in Jesus. Nein, das meine ich nicht. Was ist das jetzt hier gerade? Ich sage, ich weiß nicht, was Sie meinen. Spüren Sie das nicht? Ach süß, ich sage, Sie meinen die Gegenwart des Herrn Jesus. Ja, der ist jetzt hier. Der holt Sie persönlich ab. In 2. Korinther 12, Vers 3 und 4, da steht, und ich weiß von diesen Menschen, das ist Paulus, dass er, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, ins Paradies entrückt wurde und unsagbare Worte hörte, die kein Mensch aussprechen darf. Paulus hat das erlebt. Was hörte er? Unaussprechliche Worte. Merkt ihr den Unterschied zum Alten Testament in den Scheol? Tod, ja, kein Sprechen, dämmernder Zustand, kein Gerede. Und hier sagt Paulus, ich hörte Dinge und Paulus war der gelehrteste Mann im Neuen Testament. Ja, es war der Schriftgelehrte. Und wenn einer kommunikativ stark war, war es Paulus, oder? Und der Paulus sagt, ich kann es nicht aussprechen. Die haben da Dinge geredet, ich kann es doch nicht mal aussprechen. Ja, muss gewaltig sein. Und dann sagt Paulus noch etwas. Ich muss mal ganz kurz nach vorne gehen. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich schon jetzt sterben, sagt er. Um bei Christus zu sein, das wäre das Allerbeste. Sieh mal, eines Tages, wenn wir unseren letzten Atemzug machen und wir Jesus begegnen, dann werden wir hier sein. Wir sind am Ziel, wir sind bei ihm. Er empfängt uns mit offenen Armen, kommt her zu mir. Und für diesen Moment lohnt es sich, mit ganz vielen Nöten auf dieser Erde auch zu leben. Ich sage euch eins, auch wenn wir hier diese goldene Stadt eines Tages sehen, ja, gerade wir Sinti, wir lieben ja, ne, vieles gut, vieles Gold und so, aber wir können alles im Schatten stellen. Leute, da wird es, Jesus sagt, ich persönlich baue übrigens für dich eine Wohnung. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Jesus hat die Welt geschaffen. Hast du schon mal die Welt gesehen, wie schön sie ist? Selbst im gefallenen Zustand. Du hast noch nie ein Tier, du hast noch nie einen Mensch, du hast noch nie einen Baum, du hast noch nie ein Gewässer, du hast noch nie einen Fisch gesehen ohne sündlosen Zustand. Und wenn wir eines Tages hier die Augen zumachen, dann knipst der Herr das Licht an. Und dann werden wir Dinge sehen, wo wir werden wahrscheinlich ganz lange brauchen, um das zu realisieren. Wir werden wahrscheinlich immer sagen, sag mal, Carlo, du bist doch Carlo, ne? Oder träume ich das, jetzt bin ich zu Hause? Nein, das ist doch jetzt nicht wahr, wo wir hier sind, oder? Da werden Dinge passieren, Geschwister, die sind großartig. Aber das ist für mich das Großartigste, dass ich einmal weiß, ich darf meinem Herrn begegnen. Ich darf den begegnen, an den ich immer geglaubt habe. Und wir können uns das nicht vorstellen, wenn wir eines Tages vor Jesus stehen. Und wir gucken ihn an, in sein heiliges Angesicht. Und wir dürfen dann wissen, ich bin versöhnt mit ihm. Kennst du das, wenn du einen lieben Menschen mal umarmst? Was für ein schönes Gefühl das ist. Kennt ihr das? Was meint ihr, wenn Jesus euch mal in den Arm nimmt? Das wäre schon der Himmel. Wenn er sagen würde, nur das wäre die Ewigkeit, dann würde ich alles dafür einsetzen. Das andere, das brauche ich alles nicht. Hier so das und so. Ja, das finde ich schön, was Gott da macht. Das interessiert mich relativ wenig. Ich möchte nur diesen Moment haben. Ich möchte nur bei Jesus sein. Dann habe ich alles. Und wisst ihr, das Große ist, die haben ja da auch Gemeinschaft, ja? Und wisst ihr, Lukas sagt ja, der reiche Mann, von wem wurde der in den Schoß Abrahams getragen? Von wem? Von Engel. Und das ist unterschiedlich, also Gott hat das so ein bisschen unterschiedlich. Mal holt er die Leute direkt ab, der Herr Jesus, und manchmal schickt er irgendwelche wunderbaren Engel. Aber wo bringen sie die hin? Immer in seine Gegenwart. Übrigens werden Engel auch die ganze Ewigkeit mit uns mitfeiern. Ihr müsst es wissen, die Engel, die warten auch auf uns. Die Schöpfung wartet darauf. Das müsst ihr euch mal vorstellen. In Römer 8 steht, die ganze Schöpfung sehnt sich, dass Jesus wiederkommt. Wisst ihr, die Schöpfung, die sehnt sich danach, und manche Christen beten noch nicht mal, Herr Jesus, komm wieder. Ja. Das muss gerade gewaltig sein. Und stellt euch mal vor, wir kommen da oben an und dann, ich stelle mir das so vor, wisst ihr, wir gehen hier vielleicht so einen Weg da, ja, gucken nach die Stadt und es wird uns alles blenden vor Schönheit. Und dann sehen wir vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht zuerst einen Engel, keine Ahnung, ja. Dann begrüßt er uns vielleicht, sagt, herzlich willkommen, mein Freund. Dann sehen wir vielleicht einen Paulus. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal die Sehnsucht beim Bibellesen verspürt hast. Den würde ich mal persönlich kennenlernen, ja. Den sehen wir übrigens da auch, und Petrus. Den Hiob werden wir dort oben wieder sehen. Mose. Und dann werden wir sie alle sehen und plötzlich, stell dir vor, Schwiegervater, und kommt euer Bruder da plötzlich, neben Mose. Übrigens, ich bin auch ihr Bruder. Ja? Und dann jubeln wir. Dann umarmen wir uns. Ja? Nie mehr auseinander, nein. Mose, kommst du mit? Ja, wir gehen spazieren. Aber sagt er, du, das ist alles noch gar nichts. Dann wird er zu meinem Schwiegervater sagen, du hast dich jetzt gefreut auf deinen Vater und da kommen noch andere dazu. Aber komm, lass uns mal weitergehen, ich zeige ihn dir. Und dann werden wir... Denn wenn wir von Weitem das Strahlen sehen der Sonne, ja, wir denken, was ist das? Und dann wird er da sein, Jesus. Und wird sagen, Leute, dafür habe ich den Himmel verlassen. Dafür habe ich mich am Kreuz totschlagen lassen. Dafür habe ich mein Leben gegeben, damit ihr das erben dürft. Und dann werden wir einen neuen Himmel, eine neue Erde haben. Und dann wird Jesus sagen, meine Kinder, übrigens, das ist die neue Erde. Und dann werden wir das erste Mal eine Erde sehen ohne Sünde. Das muss gewaltig sein. Da wird ein Zustand sein, den wir überhaupt nicht beschreiben können. Wir werden sagen, ja, Herr, das ist jetzt alles, oder? Und wird sagen, nein, 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 lass uns mal noch ein bisschen weitergehen. Ja? Und dann wird er uns die Dinge zeigen. Und das muss großartig sein, mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal, wenn du die Bibel liest, manchmal, wenn er Bibelarbeiten gemacht hätte, ich als Bibelfreak, ja, ich wäre so gerne mal dabei gewesen. Ich hätte mir mal gerne die Stiftshütte von ihm auslegen lassen. Und dann hat er Zeit und wird uns alles erklären. Und das müssen wir uns mal vorstellen. Wir werden das erste Mal in unserem Leben einen Zustand haben, wir werden nie mehr um Vergebung bitten müssen. Freust du dich darauf? Du wirst nie mehr auch nur ein Teil tun, was Jesus nicht möchte. Das ist für mich das Größte, darauf freue ich mich am meisten. Endlich werden wir ihn nie mehr betrüben. Und es gibt ja so schöne Musik auf dieser Erde. Ja? Ich liebe Musik. Ja? Musik ist etwas Großartiges. Aber alle Chöre, die hier singen, sind erbärmlich. Da wird ein Chor oben sein. Ja? Da werden wir Gemeinschaft haben mit einem Chor, den hatten wir so noch nie, den Lobpreis, 24 Stunden vor dem Thron Gottes. Ja. Da werden wir Stimmen haben, da werden wir, glaube ich, nur staunen. Ich bin gespannt, welche Lieder wir singen. Ich bin gespannt, in welche Harmonien die da oben singen werden. Aber ich kann mir vorstellen, das wird einfach nur himmlisch sein. Ja. Und es ist nicht so, dass wir da keine Aufgaben haben. Ja. Nein, nein, wir wissen, dass man auch dort Aufgaben hat, ja. Der Herr wird uns einsetzen auf der neuen Erde, neuen Himmel. Da werden Aufgaben sein. Ja? Das wird alles andere. Manche sagen, das ist langweilig, da sitze ich irgendwo auf einer Wolke und spiele der Harfe. Nein, 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 dann hast du irgendein Märchenbuch gelesen. Das steht nicht in der Bibel. Wir werden dort mit dem Herrn Aufgaben haben. Ja? Und ich glaube, es lohnt sich wirklich alles. Und ich muss jetzt natürlich auch etwas sagen, weil das ist natürlich auch eine Gefahr, wenn man jetzt wissen möchte, ja, wo sind die Verstorbenen? Ich habe euch das gesagt. Also entweder sie sind im Gefängnis, im Vorzimmer zur Hölle, oder sie sind im Paradies, im Vorzimmer zum Himmel. Aber manche sagen, ja, das glaube ich nicht. Ich muss noch andere Quellen anzapfen. Und wenn ihr liest 5. Mose 18, die Verse 9 bis 14, da steht, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nation gleichzutun. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt. Kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr dein Gott sie vor dir aus. Du sollst dich ungeteilt an dem Herrn, deinen Gott, halten. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber, so etwas hat der Herr, dein Gott, dir nicht gestattet. In 2. Korinther Kapitel 11, Vers 14 und 15 steht, das ist allerdings kein Wunder, denn der Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. Warum sollte es dann etwas Außergewöhnliches sein, wenn auch seine Diener sich verstellen und so auftreten, als würden sie im Dienst der Gerechtigkeit stehen? Doch am Ende wird es ihnen so ergehen, wie sie es mit ihren Taten verdient haben. Der Satan ist nicht doof, der kann sich verstellen als ein Engel des Lichts. Und es gibt manche Dinge, wo er Leute binden will, im Totenkult. Ja? Die Bibel sagt uns das deutlich, wir dürfen mit keinem Toten sprechen. Auch nicht mit unseren heimgegangenen Menschen. Wir dürfen mit Jesus reden. Und ich habe das mal zu einem Bruder gesagt, der sagt, ja, ich würde so gerne mal meinen verstorbenen Vater grüßen. Wie mache ich das denn? Ja? Und ich habe gesagt, dann sag's doch Jesus. Ne? Sag, Herr Jesus, der ist ja bei dir, dann grüße ihn mal, wenn du ihn siehst. Dann hast du aber nicht mit den Verstorbenen gesprochen, sondern mit Jesus direkt. Wir dürfen nur mit Jesus reden. Nicht mit irgendeinem verstorbenen Toten. Ja? Mach das bitte nicht. In Lukas Kapitel 16, die Verse 17 bis 31, da steht, dann Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Hallo? Der wollte Spiritismus machen. Er wollte, dass Lazarus das Totenreich verlässt und auf die Erde kommt. Ja? Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Er hat das gut gemeint. Aber er wollte Spiritismus machen. Er wollte, dass der verstorbene Lazarus jetzt wieder zurückgeht auf diese Erde. Und die Menschen wart, ja? Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf sie sollen sie hören. Mit anderen Worten, sie haben die Schrift. Und dann sagt er, nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, ja? Nein, Vater Abraham, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Und das glauben heute auch viele. Deswegen haben Spiritisten Hochkonjunktur. Die Welt steht voller Rätsel, voller Fragezeichen. Und viele Menschen suchen jetzt Hilfe bei Wahrsagern und Spiritisten. Was bringt uns die Zukunft? Wir haben die Bibel. Jesus hat uns alles offenbart. Wir brauchen nichts Neues. Und der Teufel nimmt das natürlich gerne auf. Wenn du dich auf ihn einlässt, dann hast du verloren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Also mit anderen Worten sagte er, wer dem Wort Gottes nicht glaubt, der braucht auch das nicht. Und ich weiß von manchen, die mir dann sagen, ja, aber Christian, wie sieht das aus? Ich habe da immer so eine Erscheinung abends am Bett und ich kenne es sogar aus der Seelsorge, weiß ich das, dass manchmal auch Dämonen sich verstellen können, als wenn es der verstorbene Vater, die verstorbene Mutter, der verstorbene Ehemann ist. Die Dämonen können die Sprachen sogar annehmen. Und du glaubst, aber das ist doch meine Mami, ich bin doch nicht doof, ich sehe die doch. Das ist nicht deine Mami. Die wird an einem von den beiden Orten sein. Ich hoffe, dass sie im Paradies ist. Aber die kommen da nicht mehr zurück. Und der Satan ist nicht doof. Der versucht, über diese Dinge Menschen zu binden. Und viele Menschen gehen ja auch auf dem Grab und reden dann mit den Toten. Ja? Wisst ihr, wir dürfen das Grab pflegen und das sollen wir auch. Das ist eine gute eigene Sache, dass wir das machen. Ja? Aber wir müssen uns bewusst sein, es ist nur noch die Hülle. Unser Verstorbener ist beim Herrn. Ja? Da ist nur die Hülle. Was damit passiert, werde ich gleich auch noch sagen. Aber das ist nur die Hülle. Direkt zu Jesus gehen. Jetzt ist etwas Wichtiges. Jetzt gibt es nämlich manche Menschen, die sagen, ja, die Auferweckung, wenn da steht Auferwecken, dann muss da ja etwas tot sein. Und deswegen glauben manche Menschen, dass sie sozusagen einen Seelenschlaf haben. Also die Seele oder dein Geist, das ist du als Person, dein Individuum, das zeichnet dich auch als Mensch, das schläft. Und das habe ich schon gesagt, das schläft nicht, sondern der Körper ruht. Und wisst ihr, in Johannes 11, Vers 11, da steht die Sprache und danach sagt er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn auferwecke. Hier sagt Jesus selbst, dass der Tod ein Einschlafen bewirkt hat. Aber was denn? Wir wissen aus dem Neuen Testament, der kann ja geistlich nicht eingeschlafen sein, dann würde die Bibel sich völlig widersprechen. Also kann der Herr nur den leiblichen Tod meinen, den Leib. Den Geist kann er nicht meinen, denn wenn alle, Lukas 16 und all die anderen Ergebnisse würden nicht stimmen, weil die Leute reden, der schläft, die schlafen ja dann nicht. Das war früher im Hades, im Scheol. Ja? Und dann steht in 1. Korinther 15, 12, Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Er wurde von den Toten auferweckt. Und jetzt stelle ich dir die spannende Frage. Als Jesus starb, hat sein Geist geschlafen? Sagt es die Bibel? An keiner Stelle. War sein Leib tot? Ja. Nach 3 Tagen wurde dieser Leib verwandelt. Und das nennt die Bibel Auferweckung. Die Verwandlung des Leibes ist die Auferweckung. Und solange wir noch nicht den Auferstehungsleib haben, deswegen kommen unsere verstorbenen Gläubigen jetzt auch noch nicht zurück. Die warten auf die Auferstehung der Toten. Wenn der Letzte sich bekehrt und wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit in den Wolken, dann werden wir ihnen entgegenrücken und dann kriegen wir den neuen Auferstehungsleib. Und jetzt passt gut auf. Nachdem wir den neuen Auferstehungsleib dann bekommen haben, ist Geist, Seele und Leib wieder zusammen und dann kommen wir nach den 7 Jahren mit Jesus wieder zurück und werden im 1000-jährigen Friedensreich mit ihnen herrschen. Nicht vorher. Warum? Weil wir vorher keinen Leib haben. Und für Gott ist ein Mensch erst dann ein Mensch, wenn er besteht aus Geist, Seele und Leib. Geist, Seele allein ist nicht. Und deswegen stimmt es nicht, wenn Leute sagen, der Leib ist unwichtig. Das stimmt nicht. Der ist für Gott so wichtig, dass er wartet, bis er wiederkommt, auch dass der Leib verwandelt wird. Ja, auch wenn er verwest. Ja, manche denken, ja, dann kommt, wie will Gott das denn machen? Da macht ihr mal keine Sorge. Der Gott, der in 6 Tagen die ganze Welt erschaffen hat, ja, der hat damit kein Problem, den verstorbenen Leib umzumodeln. Und Jesus ist der Prototyp, wenn ich das so sagen darf. Wir werden genauso sein wie Jesus nach der Auferstehung. Wie war er denn? Man konnte ihn erkennen als Menschen. Also der war nicht plötzlich ein Papagei oder so. Ja? Manche denken ja, Nirvana, wir werden, oder Hinduisten oder Buddhisten, wir werden wiedergeboren und dann sind wir plötzlich eine Pflanze. Das ist ein dummes Zeug. Und Jesus war danach auch ein Mann. Sie konnte sie erkennen, ja? Die Maria, die konnte ihn erkennen. Rabuni, sagt sie zu ihm. Ja? Die sagt nicht irgendwie, hallo Schwester Ilse. Nein, nein, Rabuni. Und sie haben ihn wiedererkannt. Und er konnte essen. Jesus sagt, habt ihr was zu essen da? Sie sagen, ja, ein bisschen Fisch. Ne, Wasser. Die haben sich gewundert. Thomas sagt, bist du ein Geist? Nö, kannst mich anfassen. Haben sie ihn angefasst. Plötzlich konnte er durch die Wände gehen. Ja, wie denn das? Du kannst doch nicht einmal Materie haben und dann nicht. Ja, unser neuer Körper wird vierdimensional sein. Wir können hier alles, wir werden uns auch sehen, wir können uns anfassen, wir haben eine Gestalt, aber wir können ohne weiteres so durch eine Wand gehen. Wir sind nicht mehr gebunden an Materie und sind aber trotzdem Materie. Ist verrückt, ne? Kann man nicht. Was denn nun? Ja, beides. Dass Jesus sein Auferstehungsleib, diesen Leib, wird eines Tages auch Bibi Falchen, Gauke Feigli und unsere anderen und wir, wenn wir eines Tages oben sind, diesen neuen Leib werden wir haben. Und dann werden wir unzerstörbar sein. Dieser Leib wird nie mehr von irgendeiner Krankheit zerfressen werden können. Und dann kommt etwas Großartiges, nämlich Offenbarung 7, 9 bis 17. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewändern gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbare Schar der Engel an, die rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie. Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott. Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Amen. Einer der Ältesten wandte sich zu mir und sagte, weißt du, wer diese Menschen in den weißen Gewändern sind und woher sie kommen? Sag du es mir, mein Herr, erwiderte er. Du weißt es, da sagte er, diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie im Blut des Lammes gewaschen sind. Das ist das Wichtige, mein lieber Zuhörer. Dein Herz, dein Leben muss gewaschen sein vom Blut des Lammes. Jesus am Kreuz hat für dich alles bezahlt und diese Vergebung musst du annehmen. Und wenn du das nicht annimmst, dann wird das gleiche Blut Jesu, was für dich zur Erlösung gegeben wurde, dich anklagen. Entweder du lehnst Jesus ab, dann spricht das Blut gegen dich, oder du nimmst Jesus an und dann wird sein Blut für dich reden. Das ist so. Ja? Und dann steht hier, darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron. Merken Sie? Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron. Ja, die schlafen da nicht und sind da irgendwo auf eine Palme, was da ein Leute jetzt erzählen, auf eine Wolke. Papplapapp, dummes Zeug, müssen die Bibel lesen. Die stehen vor Gottes Thron. Ist auch interessant, oder? Möchtest du nicht eines Tages dorthin? Gott anzubeten vor seinem Thron. Das ist ja hier schon schön im Gottesdienst, aber das ist ja alles, das ist ja nichts dagegen. Ja? Und dann steht dort, und sie dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Wisst ihr, wir sind ja alle begrenzt, wir dienen Gott ab und zu nur so zeitlich. Aber da werden wir Tag und Nacht ihn dienen. Das wird die größte Freude uns sein, mit Gott zu dienen. Es wird nie langweilig. Es wird nie langweilig. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Für immer werden sie geborgen sein. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und sie werden keine Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Und jetzt passt auf, jetzt kommt mein Lieblingsvers. Denn das Lamm, wer ist denn das? Jesus, denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst. Merken wir das? Im Himmel ist es deswegen so schön, weil Jesus im Zentrum ist. Merk dir eins, wenn Jesus in deinem Leben im Zentrum ist, ist ein Stück Himmel in dein Leben. Jesus muss in der Mitte sein, auch in unserer Ehe. Habe ich euch mal erklärt, ja? Ehe, wisst ihr das? E, Ehemann, H, Herr, E, Ehefrau, Ehe. Ehemann, Herr, Ehefrau. In der Mitte der Herr. Und dann klappt jede Ehe. Das heißt nicht, dass jede Ehe dann keine Probleme mehr hat. Nein, nein. Aber eine Ehe, wo Jesus im Zentrum ist, kann nie kaputt gehen. Streit, Schwierigkeiten müssen wir immer wieder zum Kreuz bringen. Kaputt gehen, unmöglich. Warum? Wo Jesus im Zentrum steht, kann es nie kaputt gehen. Merkt ihr das? Und hier steht es, ja. Dort, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt, und Gott wird all ihre Tränen abwischen. Und als ich mit Gabo Feigli zum Beispiel gebetet habe, das fand ich interessant, das habe ich ihm gar nicht vorgelesen, da sagt er plötzlich zu mir: O Giro Bani, das lebendige Wasser. Ich dachte, das habe ich ihm gar nicht vorgelesen. Vielleicht hat der Herr ihn das offenbart. Ich habe nicht Offenbarung 7 ihn vorgelesen. Zumindest nicht in dem Zeitpunkt. Aber er hat es plötzlich gesagt. Er wusste, das lebendige Wasser ist vor dem Thron. Und das sagte er mir plötzlich. Ich habe ihm das gar nicht vorgelesen. Ja. Das fand ich auch so schön. Und Gott wird alle Tränen abwischen. Ich habe letztens zu Gott so spaßeshalber gesagt: Herr, so viele Tränen, wie ich in den letzten 5 Tagen gesehen habe, hast du aber viel zu tun. Allein schon mit unseren Tränen. Ja. Aber Gott macht es trotzdem. Ein kleiner Satz dazu. Es war mal ein Mann, der hat gedacht, er ist besonders gläubig, weil er nie geweint hat. Und dann meinte ein anderer Bruder zu ihm: Weißt du, du tust mir echt leid. Warum? Am Ende deines Lebens kann Gott dir noch nicht mehr die Tränen abwischen. Schäm dich deiner Tränen nicht. Wisst ihr, dass Weinen ganz gut ist für uns? Jetzt, wo ich älter wäre, weine ich öfters. Hab das auch gemerkt. Ich konnte mich auf der Beerdigung konnte ich mich noch einigermaßen halten, bis kurz vor dem Weg, da war bei mir auch aus. Ist aber auch nicht schlimm, oder? Wir müssen uns nicht schämen, unser Tränen. Ich fand das so schön, wo David gepredigt hat, dass er sich nicht versteckt hat, der hat auch geweint. Der ist in mir so sympathisch geworden, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie er da stand und einfach auch weinte. Da habe ich gesagt, guck mal, so muss das sein. Prediger müssen ein Herz haben. Wenn wir das nicht haben, dann haben wir da oben nichts zu suchen. Und das Letzte, das ist eine spannende Geschichte jetzt. Das Bild ist auch herrlich, oder? Das wird das eines Tages sein, wenn wir da alle vor dem Herrn sein. Ich freue mich darauf. Und jetzt ist etwas Interessantes, damit möchte ich schließen. Wissen Gläubige, was auf Erden passiert? Manche sagen ja, gucken von oben runter und so, und dann sagen wir nein und ja und nein, ja, was denn? Offenbarung 6, die Verse 9 und 11, die sagt etwas Interessantes. Nun öffnete das Lamm das 5. Siegel, da sah ich am Fuß des Altars die Seelen derer, die umgebracht worden waren, weil sie an Gottes Wort festgehalten und sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten. Mit lauter Stimme riefen sie: Du heiliger und gerechter Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du über die Bewohner der Erde Gericht hältst und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass unser Blut an ihren Händen klebt? Und dann geht es ja weiter. Dann stelle ich euch die Frage. Wenn die da oben nichts mitbekommen, woher wissen sie, dass Gott das Gericht noch nicht gehalten hat? Ziemlich unlogisch, oder? Woher wissen die, dass Gott noch nicht das Gericht für sie gemacht hat auf Erden? Woher denn? Es gibt nur eine Antwort. Sie wissen, was abgeht. Es gibt keine andere Antwort. Sie wissen ganz genau. Jetzt stellen einige die Frage: Moment, lieber Prediger, jetzt gehst du zu weit. Das würde ja bedeuten, dass Leute, die erlöst sind, immer noch am Leid der Welt teilhaben. Nein, ich kann euch das beweisen. Ganz einfach. Wenn wir oben beim Herrn Jesus sind, auch im Paradies, sind wir schon vollkommen, ja? Wir sind in seiner absoluten Gegenwart, Christus. Wir haben geöffnete Augen, wir haben Gemeinschaft mit ihm. Keine Sünde mehr. Jesus ist Gott, oder? Ist ja einer drin, der das nicht glaubt, da müssen wir es auch gleich machen. Jesus ist Gott, ne? Sieht er alles? Jeden Tag, oder? Und zerbricht er darunter? Nein. Warum? Weil er in einem Zustand der Sündlosigkeit ist. Er sieht die Not, das tut ihm sicherlich auch weh, aber es macht nichts mit ihm. Er bricht nicht darunter zusammen. Und so können auch unsere Leute teilhaben und sehen und müssen nicht darunter zerbrechen. Wer einmal oben ist, der ist völlig glückselig. Und ich glaube daran, nicht nur an dieser Stelle, dass unsere Leute schon was mitbekommen. Das wäre alles unlogisch. Engel kriegen das auch mit. Gott kriegt das mit und ausgerechnet die Braut Jesu soll nichts mitkriegen. Na, das erklären wir mal theologisch. Engel kriegen alles mit, Jesus kriegt alles mit, der Heilige Geist kriegt alles mit, der Vater im Himmel und die Braut, das höchste Gut, na, die sind blind, die kriegen nichts mit. Weiter. Das steht nicht in der Schrift. Und deswegen glaube ich daran. Das ist meine persönliche theologische Meinung. Das können auch andere anders sehen, müssen sie es mir beweisen und müssen mir mal Offenbarung 6, 9 auslegen. Ich habe manche Ausleger gehört, aber da kann keiner die Stelle anders auslegen. Ich wünsche uns eins, und damit möchte ich schließen, ich wünsche uns eins, dass du an diesen Ort mitkommst, an diesem Ort im Paradies. Ich möchte dich, lieber Mensch, wenn deine letzte Stunde schlägt, da möchte ich dich hier begrüßen und nicht da. Ich hoffe, dass keiner von uns da reinkommt. Jetzt stellst du dir wahrscheinlich eine Frage, und das ist die wichtigste Frage heute Abend. Was muss ich tun, um dahin zu kommen? Es gibt nur eine Antwort. Bleib so, wie du bist, ohne Jesus. Du brauchst nur so bleiben, wie du bist, ohne Jesus. Dann ist dies eine 100%ige Garantie, dass du hier ankommst. Ja, und wie komme ich da an? Ist auch ganz einfach. Gib dich mit deinem ganzen Sein, mit allem, was du hast, in die Hand Jesu. Und alles ist gut. Wenn du eines Tages den letzten Abendzug machst, glaub es mir, lieber Bruder, Schwester, da wirst du dich nichts mehr drauf einbilden, auf dein Bibelwissen und wie, was du alles gemacht hast für den Herrn. Weißt du, was du zum Schluss sagen wirst? Jesus, 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 alles nur bist du. Oder? Ich weiß jetzt schon, wenn meine letzte Stunde kommt und mich würde jemand fragen, ja, wo ist deine Garantie, dass du ankommst? Weil du Pastor warst? Weil du Bibellehrer warst? Dann würde ich sagen, völliger Quatsch. Ja, weil du immer gepredigt hast? Blödsinn. Ja, was denn? Gibt nur einen Grund. Der Mann am Kreuz, der hat mir den Himmel gewonnen. Und ich baue nur auf das, was er tut. Wenn ich auf mein Werk baue, würde ich da oben nie ankommen. Aber ich verlasse mich darauf, auf drei Worte. Ich habe schon mal gesagt, auf mein Grab möchte ich mal später diese drei Worte haben. Es ist vollbracht. Da ist alles drin. Möge der Herr das in dein Leben so schenken, dass du diese drei Worte von ganzem Herzen mitsprechen kannst, weil Jesus dein Herr ist. Und wenn nicht, ich habe heute Zeit. Ich möchte euch bitten, dass keiner den Raum verlässt, denn ich weiß, dass er eines Tages bei Jesus ankommt. Amen.